Tja, lass uns das ruhig noch Minütchen genießen, wirklich in der Gegenwart Gottes zu stehen. Es ist einfach eine wunderbare Gelegenheit. Und tja, da hat man irgendwie gar keinen Bock zu predigen, aber mache ich jetzt trotzdem. Ich würde auch lieber mich hier so im Flow da jetzt sitzen und das auf mich runter rieseln lassen. Aber ich habe nur mal ein Thema, was Gott mir auf das Herz gelegt hat, und das Thema ist Schoschbin-Freundschaft. Es ist keine FB-Freundschaft. FB-Freundschaften sind auch gut und nützlich, aber durch diese ganzen Medien wird der Wert der Freundschaft, glaube ich, ganz schön torpediert, und da bilden sich irgendwie ganz komische Gefilde, weil A, sieht man die ganzen nonverbalen Kommunikationen nicht über Facebook, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Freundschaften wirklich persönlich pflegt. Und Schoschbin, das Wort selber, stammt aus dem Hebräischen und es meint den Freund des Bräutigams. Was es mit dieser biblischen Schoschbin-Freundschaft auf sich hat, versuche ich euch mal jetzt ein bisschen nahezubringen. Die Bibel sagt uns schon ganz zu Beginn der Schöpfungsgeschichte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und die meisten von uns können das aus eigener schmerzlichen Erfahrung von Einsamkeit bestätigen. Es gibt zwei Unterschiede. Alleinsein kann durchaus positiv sein. Oft möchte man sich allein machen oder geht irgendwo alleine hin. Aber Einsamkeit ist eigentlich immer mit diesen negativen Sachen behaftet. Und diesen inneren Schmerz, diese Trauer, diese Einsamkeit versuchen wir natürlich mit allen möglichen Sachen zu entweichen. Es schmerzt, wir sind frustriert, wenn wir keinen haben, mit dem wir reden und uns austauschen können. Oder mal anlehnen oder auch mal einen Rat einholen können. Wir versuchen dann gerne, die innere Leere zu kompensieren, indem wir uns mit Erfolg, Geltung, Ansehen, Macht, Geld und so weiter zuballern. Wir alle sind angewiesen auf die Hilfe durch ein Gegenüber. Wie Gott sie dem einsamen Adam geschaffen hat und so wie im Hebräischen diese Hilfe durch ein Gegenüber nicht einfach die Gehilfin ist, die Luther in seiner Übersetzung daraus machte, so ist es, glaube ich, auch grundsätzlich viel zu kurz geschlossen, immer nur in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau die Abhilfe für die Einsamkeit zu sehen. Denn darüber wird leicht die Kostbarkeit von Freundschaften vergessen, die Männer und Frauen auch unter sich, also gleichgeschlechtlich, haben können. Und wie oft erweisen sich solche Freundschaften sogar noch tragfähiger als manche Ehen. Und wie reich wird unser Leben oder das Leben eines Paares erst dann, wenn es sich nicht gegen den Rest der Welt abschottet, sondern alte und neue Freundschaften pflegt. Da fällt mir ein alter Gassenhauer ein. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Kennt ihr, das ist so ein Song aus den 30er Jahren mit Heinz Rühmann. Und Heinz Rühmann fand ich immer super toll, weil der mich immer an meinen Vater erinnert. Das ist auch so ein kleiner Grauhaariger gewesen, ist 2005 leider verstorben. Das war die drei von der Tankstelle. Naja, das war so. Die Freundschaftsgeschichte, um die es mir heute geht, finden wir im Alten Testament. Es handelt sich um die Geschichte von David und Jonathan. Ich denke, es ist die am deutlichsten und ausführlichsten beschriebene Story über Freundschaft in der ganzen Bibel. Sie ist schön, traurig, abgründig, facettenreich, wie einfach Freundschaften nun mal so sind. Ich kann jetzt erstmal nur von Männerfreundschaften reden, da ich keine Frau bin. Glaube aber, dass bei Frauen genauso tolle und innige Freundschaften existieren. Wir alle kennen unsere vielgelobten Männerfreundschaften und haben die abgefahrensten Assoziationen darüber. Meist denken wir an Abenteuer, Sportevents, Saufgelage, Mopedtouren und Ähnliches. Während wir oft alles Tiefe und Gefühlvolle für Frauenkram halten und dementsprechend tiefergehende Gespräche gern sofort im Keim ersticken. Die Geschichte von David und Jonathan kann uns da heilsam korrigieren und uns Männer darin bestärken, sich aus den überkommenen, oft auch verinnerlichten Klischees und falschen Prägungen von Männlichkeit zu lösen und neue Seiten an uns zu entdecken und zuzulassen. Unser größtes Vorbild ist natürlich immer der Herr Jesus selber. Er sagt uns in Johannes 15,15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen rumgesurft. Ich bin so einer, der guckt dann gerne in Interlinearbibeln, was da im Hebräischen und Griechischen und so heißt, strong. Ein Freund, jemand, der sehr geschätzt und geliebt wird in einer persönlichen, intimen Art und Weise. Ein Vertrauter, welcher in einer engen Bindung persönlicher Zuneigung miteinander verknüpft ist. Hier ist ein Hinweis auf die Wurzel Philanthropie, vermittelt Erfahrungswerte und persönliche Zuneigung, Angabe Philos, drückt auf Erfahrung basierender Liebe. Jetzt gibt es vier Worte in der Bibel für Liebe, kennt ihr wahrscheinlich alle, ich erkläre sie trotzdem nochmal kurz. Das ist einmal Agapo, im neutestamentlichen Griechischen bedeutet Agape ohne Ausnahme, Gottes reine und göttliche Liebe. Agape ist also eine bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe. Wir lesen die in Römer 5,5, die Liebe, die ausgegossen ist vom Heiligen Geist in unsere Herzen, ist diese Agape-Liebe. Die andere ist die erotische Liebe, Eros. Wir denken vielleicht, das ist die, die von Gott am entferntesten ist, aber eigentlich ist es die, die Gott am nächsten ist, weil im Alten Testament steht als erstes, seid fruchtbar und mehret euch. Eros. Dieser Ausdruck ist zwar griechisch, kommt aber als einzelnes Wort nicht im griechischen geschriebenen Text des Neuen Testaments vor. Wir finden Eros nur versteckt im Namen Erastos in Apostelgeschichte 19,22, in Römer 16,23 und in 2. Timotheus 4,20. Ausgerechnet der heute fast allgegenwärtige Eros ist nur einem Namen eingebettet, ist nur in einem Namen eingebettet. Die erotische Liebe können wir bestenfalls in Texten wie Epheser 5,28, Thessaloniker oder 1. Korinther hineindenken, ausdrücklich finden. Dann kommen wir noch zu diesem Storgos-Liebe. Das ist die kindliche und elterliche Liebe. Sie kommt im Neuen Testament nur in zusammengesetzten Eigenschaftswörtern vor. Astorgos, lieblos, bei Römer 1,31 und 2. Timotheus. In der Zusammensetzung mit der Silbe Philo, also wo wir eben von gesprochen haben, die Philo-Liebe, die Bruderliebe, die Freundschaftsliebe, in der Bibel übersetzt, zeigt sich der Übergang zu Philia oder Philadelphia der Bruderliebe. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber bei Philostorgoi wäre die korrekte Übersetzung geschwisterliche Freundschaft anstatt Bruderliebe. Das Neue Testament gebraucht diese Begriffe, jedoch sind sie auch in der Praxis die erweiterte Bruderliebe, zum Beispiel in der Gemeinde etc. etc. Doch zunächst etwas zum Hintergrund dieser beiden Freunde. Die meisten von euch kennen die Story. Wie ihr euch vielleicht erinnert, stammt David aus ganz kleinen Verhältnissen. Er ist der Jüngste von 8 Söhnen und sticht zunächst nur dadurch heraus, dass, wie die Bibel betont, er ist bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Ich meine, klar, der war der Hirte, der ist den ganzen Tag am Feld, die Sonne ist ihm da auf die Hirse gekommen und klar, dass er bräunlich ist. So. Oder? Mit schönen Augen von guter Gestalt. Er war der Einzige im ganzen Heer Sauls, der den Kampf gegen den übermächtigen Gegner Goliath im Glauben und Vertrauen auf Gott aufgenommen hat. David trumpft dann unerwartet als schlauer und treffsicherer Schütze auf und erringt dadurch die Aufmerksamkeit des Königs Saul. Ich meine, der hat 5 Steine gehabt. I took my 5 stones down to the valley. Und mit einem erster Schuss, ein Treffer, bumm, lacht der Goliath da und wurde dann mit seinem eigenen Schwert enthauptet und das auch nur, weil der frustriert war, weil der Gott beleidigt hat. Und der hatte so einen Hals, der David, und ist dann direkt auf den drauf. Der holt ihn an den Hof, Saul jetzt wieder, und entdeckt, dass David noch andere Talente hat. Er ist ein begnadeter Harfenspieler. Und durch sein göttlich inspiriertes Saitenspiel ist er in der Lage, das Gefühl tiefer Niedergeschlagenheit zu vertreiben, das Saul immer häufiger, vielleicht auch wegen David, überkommt. Am Königshof lernen sich schließlich auch David und Jonathan kennen. Jonathan ist der älteste Sohn und somit Anwärter, wichtig jetzt, auf den Thron. Er gilt als einer der mutigsten Kämpfer Israels, ist seinem Wesen nach aber immer ein bescheidener Mann geblieben, wie die jüdische Tradition besonders betont. Von der Begegnung Davids und Jonathans berichtet uns 1. Samuel 18,1-4, lese ich jetzt auch vor. Und als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tage und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog den Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Mir ist schon klar, dass reine Spekulation über die Anziehungskraft der beiden zu sinnieren und zu einer wie auch immer gearteten Feststellung zu gelangen. Ich bin nicht Gott und auch nicht in der Lage, die tiefsten Geheimnisse von Jonathan oder von David da so ein Herz zu ergründen. Es bleibt mir und ich denke auch euch schlicht und einfach verschlossen. Aber was wir sehen und erkennen können, Freundschaft kann selbst die größte soziale Kluft überbrücken. Und auch in dieser Männerfreundschaft sprengt die Liebe alle gesellschaftlichen Konventionen, die normalerweise oben und unten festlegen. Gleichzeitig machen mich diese Sätze aber auch hellhörig für eine Problematik, die ich aus vielen Freundschaften in der Welt kenne. Es ist immer die Rede von Jonathan. Sein Herz verbindet sich mit dem Davids. Er liebt David wie sein eigenes Herz. Und genauso ist er es, der mit einer sonst eher für Frauen typisch erscheinenden Hingabe aufspielt. Er gibt ziemlich viel auf und beschenkt David reichlich. Teile, die seinem persönlichen Schutz dienten, ja, sogar Sachen, die er am eigenen Leibe trug. David erhält seinen Rock, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Mich rührt das. Und gleichzeitig werde ich, wie gesagt, stutzig. Denn das alles erscheint mir nur sehr einseitig. Die ganze Liebe geht hier immer von einem und denselben aus. Und das Wegschenken seiner Kriegsausrüstung kommt mir vor wie ein Verzicht auf die eigenen Stärken. Dieser Eindruck bestätigt sich später, als Jonathan freimütig zu David sagen kann: Du wirst König über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Ich meine, da kommt ein fremder Junge aus ärmlichen Verhältnissen und er ist der Sohn des Königs, er ist der Sohn von Saul und ist in der Rangfolge, in der Erbfolge klar der zukünftige König und gibt alles auf, gibt sogar sein Hemd, entkleidet sich quasi total vor David, weil er einfach die Offenbarung hat und wirklich Schoschbin heißt eigentlich, in dem anderen zu erkennen, die Berufung, die Gnade, wozu Gott ihn geschaffen hat. Das ist eigentlich so die wörtliche Sinn von Schoschbin-Freundschaften. Dieses Zurückstehen ist das Zeichen einer echten Schoschbin-Freundschaft. Ein neidloses Anerkennen des Willen Gottes, der eben David und nicht Jonathan erwählt hat. Lesen wir weiter in Kapitel 19, 1 bis 7. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb und sagte es ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun, so hüte dich morgen früh und verstecke dich und bleibe verborgen. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Feld, wo du bist, und über dich mit meinem Vater sprechen. Was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht an dir versündigt. Und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen, und der Herr hat großes Heil für ganz Israel vollbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm all diese Worte und brachte ihn zu Saul. Und David diente ihm wie früher. Nun, es wird Jonathan nicht leicht gefallen sein, seinem Vater gegenüber so eindeutig für David einzutreten. Denn bestimmt hat es ihn nicht kalt gelassen, wie sehr der alternde König unter den strahlenden Erfolgen dieses jugendlichen Helden litt. Und wie merklich es ihm zu schaffen machte, dass ausgerechnet sein eigener Sohn mit seinem Konkurrenten so eng befreundet war. Wir kennen auch dieses Lied: 1000 sind zu Sauls Seite gefallen, 10.000 zu David. Ich meine, das wird ja auch was gemacht haben mit dem Saul. Eifersucht, Neid, all diese Gefühle, die das eben ausgelöst hat. Auch sonst kommt das ja manchmal vor, dass Freundschaften bei anderen Neid und Misstrauen auslösen, weil sie sich dadurch ausgeschlossen fühlen, vor allem eben wenn sie wie Saul unter der eigenen Einsamkeit leiden und nicht schaffen, aus ihrer Haut herauszukommen. Aber trotz allem inneren Zwiespalt trifft Jonathan eine Entscheidung, David vor Saul die Stange zu halten. Und es gelingt ihm ja auch noch, den Vater umzustimmen. Bald darauf jedoch trachtet Saul erneut nach dem Leben. Und als Jonathan dann noch einmal fragt, warum soll David sterben? Was hat er dir denn getan? Da wirft Saul in seinem Jähzorn den Speer nach dem eigenen Sohn. Hohelied. Die Liebe ist stark wie der Tod. Sprüche 17,17. Ein Freund liebt alle Zeit und in der Not wird er als Bruder geboren. Aber das ist nicht das einzigste Mal, dass Jonathan sein Leben aufs Spiel setzt, um David vor der Mordlust seines Vaters zu schützen. Und schließlich bleibt trotz allem keine andere Wahl, als David in den Untergrund geht. Das bedeutet, dass die beiden Freunde voneinander Abschied nehmen müssen. Samuel 20,41 fortfolgende. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Gesundheit. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn. Dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Nun, ich wüsste gern, warum hier ausdrücklich betont wird, dass David bei diesem Abschied am allermeisten geweint hat. Dass er trauriger war als Jonathan, kann sein, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Aber vielleicht merkt er auch jetzt erst richtig, wie viel er Jonathan verdankt und wie selbstverständlich er dessen Liebe hingenommen für sich genutzt hat. Manchmal bringen ja gerade Abschiede die Versäumnisse deutlich ins Bewusstsein. Wie oft ist das, wenn man am Grab irgendwo steht oder so einen Menschen verliert aus seinem Angesicht, und dann erstmal bewusst wird, wow, was hatte ich da für eine Beziehung, was hatte ich da für eine intensive Freundschaft oder. Aber wie dem auch sei, mir geht sehr zu Herzen, wie diese beiden kampferprobten Helden da miteinander umeinander weinen und sich mit großer Zärtlichkeit voneinander verabschieden. Kriege ich sowas bei anderen Männern heute nur nicht mehr mit oder fällt es uns heute tatsächlich schwer, so offen Gefühle voreinander und füreinander zu zeigen? Keine Ahnung. Das finde ich tröstlich auch für die eigenen Freundschaftsgeschichten. Denn neben allem Schönen gibt es doch auch in unseren Freundschaften manches Schräge. Auch bei uns ist längst nicht alles in Butter. Auch wir bleiben einander immer wieder etwas schuldig und werden einander nicht gerecht. Da ist es gut, in Jesu Hand einen Ort zu wissen, wohin wir alles legen können. Auch das, was wir nicht einmal richtig in Worte fassen können. Auch das, was uns schwerfällt, uns selbst einzugestehen. Schauen wir jetzt noch in die Verse 15 bis 18, Kapitel 23. Als nun David erfuhr, dass Saul ausgezogen sei, um ihm nach dem Leben zu trachten, und David befand sich gerade in der Wüste Sib in Horesha, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel. Und ich will der Nächste nach dir sein. Setz dich also hier selber in die zweite Position. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Und David blieb in Horesha. Jonathan aber ging wieder heim. Hier ist es deutlich, es wird ein Bund geschlossen und das Vertrauen auf Gott und seine Absichten und Pläne erkennbar. Das ist hier keine humanistische Freundschaft, sondern hier ist ganz klar der Gottes im Vordergrund, im Space. Und das ist eben, was die Schauspin-Freundschaft ausmacht. Gottes Wille ist der Mittelpunkt dieser Freundschaft. Jonathan stärkt Davids Vertrauen in Gott. Ich höre aus diesen Worten nicht nur eine Bekräftigung früherer Versprechen, sondern ein in Gottes Hand legen, all dessen, was zu dieser Freundschaft gehört. Des Guten und Klaren wie des Schwierigen und Dunklen. Und auch die Zukunft, die nun auf getrennten Wegen erlebt werden muss, wird Gott anvertraut. C.S. Lewis schreibt über Freundschaft. C.S. Lewis kennt er? Gut. Freundschaft kann sich selbst nicht retten. Sie muss noch mehr und in aller Kraft um den göttlichen Schutz bitten, wenn sie gut bleiben soll. Wie schmal ist doch der rechte Weg, Sie darf nicht zu einem Verein der gegenseitigen Beweihräucherung werden. Und doch ist überhaupt keine Freundschaft, wenn sie nicht erfüllt ist von gegenseitiger Bewunderung, von wertschätzender Liebe. Das hatte ich euch ja auch mal gesagt in diesem Grundlagekurs von den Basisseminaren LAW, The Law Christi, Liebe, Annahme, Wertschätzung ist einfach das Nonplusultra, auch Basis für jede Freundschaft, für jede Beziehung, für Ehe, für was auch immer. Auch in der Prostituiertenarbeit. Liebe, Annahme, Wertschätzung. Für die Geschichte von David und Jonathan erhält dieser Abschied aber nur dadurch noch ein besonderes Gewicht, dass er bald zu einem endgültigen wird. Denn Jonathan bleibt trotz allem, was er gewesen ist, an der Seite seines Vaters und stirbt mit ihm. Und zwei anderen Brüdern zusammen in einer Schlacht gegen die Philister. David erreicht nicht zuletzt durch dieses gewaltsame Ende der Familie Sauls sein lang ersehntes und mit allen Mitteln vorbereitetes Ziel und wird König über Israel. Aber obwohl Davids eigenes Machtinteresse immer den Tod Sauls und seiner Söhne einkalkulieren musste, ist seine Trauer ehrlich. Es ist schließlich nicht alles so glatt schwarz-weiß, wie wir meinen oder gern hätten. In schmerzhafter Zerrissenheit klagt David: Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf den Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir köstlicher gewesen, als Frauenliebe ist. Ich meine, er hat 1000 Frauen gehabt. Und da war keine bei, die er so geliebt hat wie Jonathan. Ah. Der hatte auch 300. Wie sind die Helden gefallen, verloren gegangen die Waffen der Schlacht? Zunächst klagt David in seinem Lied um Saul und Jonathan gemeinsam als um zwei Helden, die in der entscheidenden Schlacht gegen die Philister gefallen sind. Dann preist er beide einzeln, wobei er die Klage über den König den Töchtern des Volkes überlässt. Die Klage über den Königssohn aber selbst übernimmt, indem er Jonathan als Bruder bezeichnet und die tiefe Faszination, die jener auf ihn ausübte, noch einmal unterstreicht. Also, um Saul lässt er die Töchter klagen, aber um Jonathan klagt er selber. Als König und Mensch war David wohl ein großer, Megasünder und skrupelloser Sünder. Aber Jonathan gegenüber hält er sein Wort und nimmt Mephibosheth, Jonathans gelähmten Sohn, dem einzigen Überlebenden der Familie Sauls, wie seinen eigenen Sohn bei sich auf. Als der dann zu David kam, warf er sich vor ihm auf den Boden. Er hatte Angst. Hier bin ich, dein Knecht, sagt er zu David. Aber was entgegnete ihm David? Fürchte dich nicht. Und das war noch nicht alles. Du sollst den ganzen Besitz deines Vaters zurückbekommen. Mephibosheth verstand gar nichts mehr. Er hatte gedacht, er würde umgebracht werden. Aber jetzt war David so gnädig. Aber ich habe das doch gar nicht verdient, erwidert Mephibosheth. Dein Vater und ich waren Freunde. Ich habe ihm versprochen, seiner Familie Gutes zu tun. Deshalb will ich dir Gutes tun. Du sollst von jetzt an jeden Tag mit an meinem Tisch essen. Du sollst sein wie ein echtes Königskind. Das tut er um Jonathans Willen, denn die Liebe dieser beiden Männer kann selbst der Tod nicht zerstören. Am Anfang der Predigt habe ich gesagt, dass ich mit dieser Geschichte die Bedeutung von Schauspielfreundschaft in den Blick rücken wollte. Wo wäre es besser oder wo wäre ein besser und geeigneter Ort als in der Gemeinde oder überhaupt im Leib Christi, um über die Kostbarkeit und den wahren Wert von Freundschaft zu reden? Wir haben wirklich allen Grund, Gott zu danken für unsere bestehenden und noch zu schließenden Freundschaften, denke ich. In Freundschaften läuft nicht immer alles glatt. Hier, in einem geschützten Rahmen und Umfeld, haben wir aber auch die Möglichkeit, die Schmerzen und Enttäuschungen von Freundschaften bei Gott abzugeben, damit wir nicht bitter werden oder eine bittere Wurzel in der Gemeinde aufkeimt, sondern dass wir in Frieden miteinander umgehen können oder bereit sind, es zu lernen. Denn auch unsere Freundschaften sind geborgen in der Hand Gottes. Amen. Ich muss noch kurz beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir einfach für dein Wort über Schauspielfreundschaft und dass wirklich hier Freundschaften gepflegt werden, getragen werden von deinem Wort, von deiner Liebe, von deiner gegenseitigen Zuwendung, Vater. Ich bete, dass du wirklich die Herzen der Menschen einander zuwendest, ganz neu, ganz frisch, Herr. Dass wir alte Verletzungen heute Morgen abgeben und dass wir bereit sind, die Stachel anzuschauen und die Stachel zu benennen und in die Wunden Jesu zu legen. Ich bete, dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen und miteinander den lebendigen Gott und Gottesdienst zu feiern. In Jesu Namen.